so cool. Danke vielmals, dass ihr da einen Schritt vorne gemacht habt. Dann ist es wirklich nicht so weit weg, weil das Schiff hier, das ist schon auch eine Distanz. Nein, hey, so schön bist du da heute Abend. Ich habe mich mega gefreut, darf ich da sein. Eins von meinen letzten Mal in dieser Gemeinde, bevor ich dann auf England auswandere. Yes, so gut. Ich freue mich mega, was Gott jetzt oben für uns parat hat. Wenn ich mir so Gedanken gemacht habe, was ich euch mitgeben darf, so als Letztes, das klingt so richtig dramatisch und emotional, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium. Nein. Auf jeden Fall, ich habe mir heute Nachmittag so Gedanken gemacht, was ist denn, in welche Richtung geht es? Und ich habe wie so ein bisschen Mühe gehabt damit, weil es ist schon auch, ja, die letzte Predigt und so. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ja, nein, es ist auch einfach ein weiteres Mal, wo ich einfach da sein darf und darf mein Herz mit euch teilen. Und ich habe dann so im Gebet wie so gehört, wie Jesus mir sagt, delight in me as I delight in you. Freude an mir, so wie ich mich freue an dir. Und das hat mir so gut da. Es war einfach so ein Gedanke, den ich hatte. Und es ist doch einfach das Evangelium pur. Er freut sich an uns. Und irgendwie doch auch die wichtigste Botschaft, die wir uns jeden Tag, manchmal auch mehrmals, dürfen immer wieder zusprechen lassen oder uns selber zusprechen, dass Jesus doch Freude hat an uns. Er freut sich an dir und du kannst nichts daran ändern. Absolut gar nichts. Nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe von Gott. Und jetzt bin ich da und ich würde einfach ein bisschen Freude haben an Jesus und hoffe, dass ihr auch Freude haben dürft. Diese Woche haben wir Wäschtag gehabt. Der Johannes und ich haben alle zwei Wochen Wäschtag. Das ist bei uns im Haus ist das so. Und du hast gerade so drei Tage am Stück und dann hast du einen ganzen Wäschberg voll mit Sachen. Und ich bin so auf unserem Bett gestanden und habe so Bettdecken neu angezogen und so. Und ich war voll im Machen gewesen. Und dann plötzlich habe ich mir wie so im inneren Auge vorgestellt, wo ist jetzt echt Jesus? Und dann habe ich wie so das Bild gehabt und dann ist er in der Tür gestanden und hat mich einfach angelächelt und hat einfach Freude gehabt an mir. Ich war so da gewesen, so kurz überlegt, was mache ich jetzt? Hey, nein, ich genieße es jetzt einfach. Ich muss jetzt überhaupt nichts machen, ich muss nichts zurück sagen, ich muss jetzt nicht beten gehen oder so, die Bibel lesen, sondern ich darf einfach das geniessen, dass er jetzt einfach Freude hat an mir. Und ich habe dann weitergemacht mit Wäsche anziehen, Bettdecke anziehen und so, was man halt so macht. Und ich habe wie so den Eindruck gehabt dann im Vorbereiten, dass Jesus uns wie die Freude an uns nochmal ganz neu möchte vor Augen führen. Wie fest das auch Freude hat an uns. Man sagt so einfach, Jesus hat Freude an dir. Aber so ganz ehrlich, er hat Freude an dir, auch wenn du im grössten Loch sitzt von deinem Leben oder es richtig verkackt hast. Aber er hat auch Freude an dir, wenn du Alltagssachen machst. Vielleicht Geschirrspüler ausräumst oder so. Oder mit deinem Bruder redest. Whatever. Er hat einfach Freude an dir. In der Vorbereitung hatte ich dann auch so ein Bild. So das Gefühl, Jesus steht so da, vor uns. Und er ist wie so ein riesen Magnet. Und wir haben alle so kleinere Magnete in unserem Herzen. Also wir sind auch alles Magnet, aber er ist so the big one. Und ich habe wie so das Gefühl gehabt, dass heute so bei Jesus, ich möchte einzelne Herzen neu auf ihn ausrichten. So halt nochmal neu auffahren, nochmal neu starten. Für unsere Herzen. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute oben wie so spürbar dürfen fühlen, wie wir zu ihm hingezogen werden. Vielleicht spürt ihr es schon jetzt. Einfach so etwas in eurem Bauch, in eurem Herz, was sich so sehnt nach dem Jesus. Ganz neu zu ihm kommen und sich an ihm freuen. Ich habe dann heute auch so zu Jesus gesagt, Jesus, schau, mehr als irgendetwas anderes, was ich den Angehörigen mitgeben darf, ist, ich will einfach, dass sie heimgehen dürfen zu oben und so eine Sehnsucht in ihrem Herz dürfen haben. so eine, das Magnetfeld ausgerichtet sein, wieder auf Jesus, dürfen heimgehen und wie so ein Heimweh nach Jesus spüren. Manchmal habe ich das, wenn ich gewissen Leuten zuhöre oder in einem Worship bin und einfach so vor Jesus stand und denke, oh mein Gott, du bist so gross. Und dann gehe ich weiter aus dem Set raus, bei mir im Alltag und plötzlich fange ich an, ihn zu vermissen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Es ist ein ganz spezielles Gefühl. Und du bist einfach so, etwas in dir vermisst jetzt Jesus. Also mir geht es an mich so. Und ich wünsche mir das mega, dass ihr das auch erleben dürft. Immer mehr und mehr und mehr. Dass so die Freude, die er über euch hat, dass euch die Freude tief ins Herz rutscht und ihr nicht mehr anders könnt, als zu ihm kommen. Ich möchte gerade starten mit einem Gebet. Mal wird es anders Gebet jetzt. Wir werden am Schluss auch noch beten, aber schließt mal eure Augen und richtet euch einfach auf den Jesus aus, der vor euch steht mit dem fetten Magnetfeld. Ja, Jesus, ich danke dir vielmal, dass du heute Abend einfach das Magnetfeld bist, das uns neu ausrichtet auf dich. Wo uns hinzieht zu dir, wo wir nicht mehr anders können als dir singen, wo wir nicht mehr anders können als Freude an dir haben und die Freude genießen, die du an uns hast. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass du jetzt oben einfach das Feuer neu entfachst in uns drin. Dort, wo etwas dimm geworden ist, dort, wo etwas nicht mehr so ganz brennt, dass du einen Neustart schenkst. Dass du uns hinziehst zu dir. Amen. Wenn es etwas anderes gibt, was mich mega fasziniert an Jesus, außer dass er Freude hat an uns, dann ist das seine Güte und seine Freundlichkeit, wie er liebt. Also die Art und Weise, wie er liebt. Er liebt intentional, ist ein englisches Wort, aber es ist noch schwierig, das zu übersetzen. Ich habe Wörter gefunden wie, er liebt absichtlich oder bewusst, ganz gewollt. Und ich glaube, er lässt uns das immer wieder mal spüren in unserem Leben, dass wir merken, hey, wir sind geliebt und zwar ganz bewusst und bestimmt. Und er liebt uns auf eine Art und Weise, wie wir das können verstehen, dass das jetzt seine Liebe ist. Und die Liebe ist genau eben der Ausdruck von dieser Freude, die er hat an uns. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen. Wenn ihr wisst, geht es bald auf England, ich freue mich richtig. Aber es ist auch nicht nur einfach. Ich lasse mega vieles los auf dem Weg als Missionarin mit meinem Mann zusammen. Und vor allem lasse ich meine Grossmami los. Das ist mega schwierig. Und ich merke einfach so, ich bin so in einem richtigen Ablösungsprozess, weil sie mega lang einfach ja, wie meine Mami war. Und vor 4 Wochen war ich in England und hatte mega Mühe mit dem Gedanken, sie loszulassen. Und bei einem Gottesdienst dort, von der Kirche, wo wir dann auch werden sein. Und dann ist eine junge Frau auf mich zugekommen und hat mir einen prophetischen Eindruck weitergegeben. Und dann hat sie einfach gesagt, sie hat nichts gewusst von mir. Sie hat nur gewusst, wir zügeln jetzt dann irgendwann auf Bedford. Aber sie hat nicht gewusst, was das für mich konkret bedeutet. Und dann ist die Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, darf ich für dich beten? Ich so, ja, klar. Und sie hat noch einen Eindruck und ich so, ja, schieß los. Und dann hat sie gesagt, ich sehe, wie du deine Grossmami loslassen musst in Basel. Und ich so. Und dann habe ich richtig angefangen zu heulen. Einfach das mega müssen, glaube ich, Jesus abgeben. Und dann hat sie gesagt, Gott möchte, dass du weißt, ich passe auf sie auf. Und ich werde sie versorgen. Und Gott wird dir auch neue Familienmitglieder schenken in England, wo wir Familie werden sein. Und nur Jesus weiß, wie wichtig das der Eindruck war für mich. Und ich habe genau gewusst, in den nächsten 7 Wochen, die wird ich überleben. Irgendwie wird das gehen und ich werde mich loslösen von ihr, weil ich weiß, Jesus wird auf sie aufpassen. Und das ist für mich einfach so der Ausdruck von seiner Güte und seiner Freundlichkeit und wie ganz gewollt er uns liebt und uns immer wieder mal so Zusprüche schenkt, wo wir dafür wissen, hey, er sieht uns, er ist dran, er hebt uns, er führt uns durch. durch was auch immer ihr gerade durchgeht. Ich weiß nicht genau, wieso ich das teilt habe, das Zeugnis, aber ich habe einfach das Gefühl, ich soll es teilen, um jemandem darin zu zusprechen, hey, Jesus sieht dich. Und er sieht auch das, was du loslässt und wo du für ihn aufgibst, wenn du ihm nachfolgst. Und er trifft dich genau dort, wo du es brauchst. Ich habe mich in letzter Zeit mit der Geschichte von Petrus auseinandergesetzt. Und in seiner Geschichte sehe ich auch mega die Liebe, die so intentional liebt, die so gewollt und bestimmt liebt. Und ich habe gemerkt, wie Jesus ihm das immer wieder auf ganz persönliche Art und Weise zeigt, so wie es nur er kann verstehen. Und gerne möchte ich euch heute so in die Geschichte hineinnehmen vom Leben von Petrus, was dort alles so passiert ist, so rund um die Kreuzigung von Jesus und am Schluss. Und euch mitnehmen in die intimen Begegnungen, die Petrus mit Jesus hatte. Ihr kennt den Petrus, oder? Der Rock. Er hat einst Simon geheißen, also Simon. Und Jesus hat gedacht, dann gebe ich einen neuen Namen. Und hat ihn Cephas getauft, also ihm den Namen Cephas gegeben, was so vielleicht wie der Fels und auch Petrus bedeutet. Und Jesus hat ihn gesehen als den Anführer. Er hat ihn gesehen als da, auf dem er seine Kirche aufbauen möchte. Und der Petrus war mutig, impulsiv, der wusste, wie man es macht, manchmal ein bisschen übermütig, hat eine harte Schale gehabt, so wie ich das amix so ein bisschen lese aus der Bibel, aber ein mega weicher Kern, mega weiches Herz. Er war der Anführer von den Aposteln. Und eben derjenige, der Jesus seine Kirche will drauf bauen. Und Petrus sagt selber, niemals würde ich Jesus seine Seite verlassen. Niemals würde ich mich abwenden von ihm. Und er prahlt das so richtig mutig von sich an. Und jetzt, wir wissen alle, was passiert. Er versagt big time. Petrus verleugnet Jesus 3-mal. Jedes Mal sagt er, wenn ihn jemand fragt, du bist doch der, der da mit Jesus und seinen Jüngern und so unterwegs ist. Nein, das bin ich nicht. Nein, ich bin nicht mit Jesus zusammen gewesen, ist unmöglich. Er hat das weiter behauptet und gesagt, ich bin nicht der, von dem, wo ihr mich haltet. Und hat alles abgestritten. Plötzlich kreit der Hahn und der Petrus weiß, das Wort von seinem Rabbi, von seinem Lehrer, von Jesus, schiessen ihm durch den Kopf. Bevor der Hahn 3-mal kreien wird, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Jetzt müsst ihr euch mal diesen intensiven Moment vorstellen. Petrus hat ihn gerade verleugnet, Jesus ist gefangen genommen worden, auspeitscht. The worst. Und dann heisst es in Lukas 22, Vers 61, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Jesus hat sich umgedreht und dann Petrus tief in die Augen geschaut. Was ist das für ein Blick gewesen? Wenn ihr jetzt Jesus verleugnet hättet und er schaut euch an in dem Moment, was ist das Erste, was euch jetzt in den Sinn kommt? Ich glaube, das, was wir über Jesus denken, ist das Wichtigste in unserem ganzen Leben. Das, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an ihn denken, wie er uns behandeln wird, nachdem wir ihn verleugnet hätten. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ganz ehrlich, und den Satz gelesen habe, ich gedacht, oh je, ich glaube, er wird mich einfach verurteilen. So, Jasmine, ich habe es nicht geschafft. Und dann im gleichen Moment habe ich gedacht, nein, das würde er eh nicht machen. Aber der Gedanke war da, ganz ehrlich, er war da. Was hat der Blick wohl ausgesagt? So im Nachhinein, wenn ich so darüber reflektiere, ich stelle mir den Blick voller Liebe vor. Zur tiefsten Annahme. Null, kein Schwur von irgendwie Verurteilung. Oder, Jesus sagt auch überhaupt nichts. Er hätte ja sagen können, Petrus. Hat er nicht gemacht. Er hat ihn nicht einmal bloßgestellt vor all seinen Jüngern. Er hat einfach nichts gesagt. Er hat ihn einfach nur angeschaut. Und ich glaube, dass der Blick mehr gesagt hat, als 1000 Worte hat er können sagen. Es war ein Blick, der Petrus vor Augen geführt hat, dass er völlig versagt hat und gleichzeitig Jesus ihn trotzdem liebt. Hundertprozentig. Und ich glaube, genau dieser Blick ist wieder die Liebe von Gott, die so gewollt, intentional, das Wort geht einfach nicht besser, so absichtlich liebt. Seine Liebe sucht in Petrus seine Augen, weil er ihm wahrscheinlich noch versichern wollte, hey, ich sehe dich auch in diesem Moment und ich liebe dich trotzdem. Das griechische Wort für das Wort «gseh» dort im Text ist, dass Jesus ihm ganz tief ins Herz geschaut hat. Und ich glaube, wenn Jesus uns tief ins Herz schaut, dann sieht er nicht nur alles Schlechte, sondern halt auch unsere Motivationen, unsere Liebe für ihn. Er sieht alles, er sieht das ganze Bild, das niemand anders auf dieser Welt sehen kann. Aber er sieht uns ganzheitlich. Ein Augenblick von der Hochspannung. Der Petrus ist weggerannt, voller Verzweiflung. Er hat realisiert, er hat es verbockt und ist gegangen. Sein Herz wahrscheinlich so am Dahinschmelzen, das Herz in der Hose und wahrscheinlich erfüllt mit Scham. Was macht Scham mit uns? Wir gehen uns verstecken. Wir gehen weg. Jo, nicht mit jemandem reden jetzt. Oh my goodness, was habe ich noch gemacht? Wir verstecken uns und gehen weg. Das hat der Petrus auch gemacht. Jetzt, was ist passiert? Jesus auch gekreuzigt, 3 Tage im Grab, 3 Tage Stille. Der Petrus ist geschlagene 3 Tage allein mit seinen Gedanken. Wahrscheinlich mit den Jüngern irgendwo, aber sehr allein in dem, was er gerade gedacht hat, nachdem er das gemacht hat. Und by the way, Petrus hat keine Bibel gehabt, was heisst, oh, übrigens, er steht wieder auf nach 3 Tagen, also no worries, kommt schon gut, kannst du nachher mit ihm schwätzen. Das hat er nicht gehabt. Er hat wahrscheinlich gedacht, das war mein letzter Augenblick, als ich Jesus gesehen habe, und das hat so aufgehört. Schlimm. Was für ein Abschied. So gut ist Jesus auferstanden. Und in Markus 16, Vers 7 lesen wir dann Folgendes. Jesus ist auferstanden und das Grab war leer. Und Frauen haben gesehen, hey, das Grab ist leer und dort ist ein Engel gesessen. Und der Engel hat dann Folgendes gesagt. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und da sehe ich wieder die Liebe, die so gewollt und bestimmt absichtlich liebt. Sag jetzt allen Jüngern. Er hat nicht gesagt, sag jetzt Johannes und Bartholomäus oder wie der heisst und all die anderen. Er sagt, sag jetzt Petrus. Weil Jesus ganz genau gewusst hat, wie es dem jetzt geht, nach dem letzten Augenblick. Sag jetzt Petrus. Mach jetzt sicher, dass er es auch erfährt, ich bin auferstanden. Und es hat nicht das letzte Wort gehabt, was du da gemacht hast. Und so ist Jesus ganz vielen erschienen nach der Auferstehung, besonders auch seinen Jüngern. Und ich darf euch jetzt mitnehmen in eins meiner Lieblingskapitel von der Bibel, und zwar Johannes 21. Dort sehen wir, wie Jesus den Jüngern ein drittes Mal erscheint. Jesus kommt zum See Genezareth, einem Ort, wo er Petrus zum allerersten Mal begegnet ist und ihn berufen hat als Fischer von Leuten, von Menschen und immer nur Fischer von Fisch. Und Jesus ist dort angekommen und die Jünger waren Fischer, vor allem auch der Petrus, weil er da war, hey, ich gehe jetzt zurück ins Meer, an meinen normalen Ort, wo ich mir gewöhnt bin, um mich aufzuhalten, so ein bisschen unsere Comfort Zones. Wir haben es verkackt, wir gehen wieder in alte Muster rein. Das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation, wir wissen es nicht, aber ich glaube, dass er zurück ist an einen Ort, wo er sich sicher wohlgefühlt hat und wo er weiss, das habe ich im Griff, das kann ich. Und er ist dann nicht zurückgekehrt, war am Fischen. Sie haben nichts gefangen. Surprise. Jesus ist am Ufer gestanden und hat ihnen gerufen, hey, werf das Netz auf der anderen Seite aus. Wie gesagt, so getan, das Netz war voll. Der Johannes, der Jesus ganz fest lieb hat, erkennt, dass es Jesus ist. Und er sagt zu Petrus, hey, es ist Jesus. Petrus zieht sofort sein Gewand an, springt aus dem Boot und ich habe mich gefragt, denkt er wohl, dass er jetzt wieder über Wasser laufen kann, weil Jesus hier am Ufer steht? Wahrscheinlich nicht. Aber er ist rausgejumpt übers Wasser oder geschwommen und ist zu Jesus gegangen. Was dort passiert in dem Moment, ist nicht aufgeschrieben. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Fischer das Boot dann reingebracht haben, dass irgendwie 158 Fischer so gefangen haben und dass sie dann wieder beieinander sind. Was dort passiert ist, in der Begegnung zwischen Jesus und Petrus am Ufer, während die Fischer am Fischen waren, die anderen Jünger, wir wissen es nicht. Das ist so intim, glaube ich. Was wir weiterlesen, ist, Jesus hat Frühstück gemacht. Das ist toll. Der Retter der Welt steht auf und macht zuerst einfach mal Breakfast. Come on, das ist mal etwas. Und ladet die Jünger ein, miteinander zum Morgen zu essen. Und dann fängt Jesus ein Gespräch an. Und auf das möchte ich jetzt im Text nochmal genau darauf eingehen. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage gestellt hat. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Jetzt kommt der beste Teil. Obwohl Jesus, der Jünger, schon zum dritten Mal erschienen ist, hat er jetzt nochmal sich Zeit genommen, wieder seine Liebe, unglaublich, für den Petrus, um ihn wieder zu vergewissern, ich sehe dich und ich weiß ganz genau, was in dir abgeht. Jesus hat das Herz von Petrus wiederherstellen. Und zwar nicht nur unter vier Augen, sondern vor all den anderen Jüngern. Weil ich glaube, wenn Jesus etwas in uns wiederherstellt, dann ist das nicht nur für uns selber oder für unser Herz oder für die Sache selber, sondern es macht auch gemeinschaftlich etwas. Jesus möchte ganzheitlich wiederherstellen. Nicht nur zum Beispiel auch die blutflüssige Frau. 12 Jahre irgendwo mit dem am Kämpfen. Nie mehr unter Gemeinschaft gsi und dort, wo Jesus kommt und durch die Stadt läuft und sie sich denkt, ah, wenn ich nur seinen Saum anlänge, dann werde ich geheilt. Sie lenkt ihn an, sie wird geheilt und Jesus hat einfach weiterlaufen und er kann sagen, okay, voll, sie ist jetzt geheilt, meine Kraft hat sie geheilt. Aber nein, Jesus sagt, stopp, wer hat mir gerade angelangt? Und dann hat sich die Frau müssen outen und sie ist rausgekommen aus dem. Und jeder gewusst, wer die Frau war. Und Jesus hat nicht nur ihr Gebrechen heilen, sondern ihren Status in der ganzen Gemeinschaft wiederherstellen. Und das ist so cool. Und ich glaube, dass das genau das ist, was hier Jesus mit dem Petrus macht. Petrus, der Leader, der Rock, der Fels. Er hat ihn als Anführer der ganzen Gruppe wieder hergestellt in seine Berufung. Aber zuerst war es sein Herz. Bevor dass Gott irgendetwas, er macht es trotzdem, weil er so gütig ist, aber bevor dass Gott etwas durch uns macht, glaube ich, macht er mega viel in uns. Weil unser Herz ihm so wichtig ist. Und ihr wisst jetzt, dreimal hat Petrus den Jesus in Öffentlichkeit verleugnet. Dreimal stellt Jesus sein Herz in der Gegenwart von den Jüngern wieder her. Dass wenn er dreimal so verkackt hat und ihn verleugnet hat, hat er dreimal wieder konfrontiert, indem er ihn gefragt hat, liebst du mich? Und ich bin so überwältigt davon, dass Jesus nicht gesagt hat, hey Petrus, tu dich mal schnell rechtfertigen hier. Wieso hast du das gemacht? Oder hey, halt mal Red und Stand. Wie ist es dazu gekommen? Nein, Jesus challenged ihn, ihn zurückzulieben. Er challenged uns, auch wenn wir es verkackt haben. Nicht irgendwie, Pust, du bist super, nichts dagegen, aber er konfrontiert nicht zuerst das, was wir alles verbockt haben, sondern fragt uns, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Jesus will das Herz von Petrus mehr als alles andere. Er will das Herz wiederhergestellt und erlöst. Nicht nur sein Herz, sondern auch seine Berufung. Weil nachher sagt Jesus, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Ich glaube, die Geschichte haben wir alle schon so oft gehört. Und es ist nichts Neues. Doch ich glaube, dass die Gnade von Jesus jeden Tag neu ist. Und dass wir die jeden Tag neu empfangen dürfen. Egal, wo wir gerade dran sind und was gerade läuft. Wo wir es vielleicht verkackt haben oder wo wir etwas mega gut gemacht haben. Die Gnade ist da. Und seine Liebe liebt so absichtlich und gewollt. Und so glaube ich, dass Jesus unser Neustart ist, jeden Tag neu. So wie die Sonne aufgeht und sie wieder untergeht, so geht auch seine Gnade immer wieder auf über euch. Ich würde mega gerne uns jetzt in eine Gebetszeit leiten. Ich habe am Anfang von dieser Predigt das Bild geteilt von dem grossen Magnet, wo Jesus selber ist und unsere Herzen wieder dafür ausgerichtet werden auf ihn. Und habe wie so den Eindruck gehabt, dass das wirklich passieren darf heute Abend. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich so für mich gebetet habe, dass Jesus mir wie so spezifische Sachen geschenkt hat, die ich teilen darf, wo vielleicht in euren Herzen abgeht, ich weiß es nicht. Das dürft einfach für euch annehmen, falls es du bist, dann nachher haben wir sicher auch noch Gebet, wo der Memphis und Lena dort werden sie und dürfen mega gerne dort ins Gebet gehen. Aber ich werde jetzt noch kurz ein paar Worte teilen, wo ich das Gefühl habe, dass die Person da ist jetzt oben. I don't know, ich bin jetzt einfach mutig. Ich habe das Gefühl, dass eine Ehe einen Neustart braucht. Und so in einer Ehe, wie so die Magnete voneinander wieder neu aufeinander ausgerichtet werden und es jetzt einfach gerade mega schwierig war in letzter Zeit. Und dass Jesus da einfach möchte dir zusprechen oder euch zusprechen, hey, ich sehe dich. Ich habe noch einen Eindruck gehabt, dass jemand oder mehrere da sind, wo die Welt schlicht zu magnetisch ist. Und wo immer wieder so in die Circles reinkommt und es einfach schwierig ist, Zeit einräumen für Gott. Und ich glaube, er möchte dir oder euch zusprechen, hey, ich habe so Freude an dir. Ich hatte den Eindruck, dass vielleicht jemand oder mehrere geht heute oben, wo bei eurer Geburt hat euch euren Vater nicht wollen. Das ist jetzt sehr persönlich. Aber ich habe so stark den Eindruck, dass der Vater im Himmel dir möchte zusprechen, hey, aber ich habe die Welle. Ich habe die Welle. Ich habe so Freude an dir. Und ich habe noch den Eindruck gehabt, dass es vielleicht jemanden gibt oder mehr, ich weiß nicht, vielleicht abhängig sind von etwas und du wie merkst, hey, du kommst einfach nicht raus aus diesem Circle. Und so riechst du immer wieder drin. Und du wie so erwartest, dass Jesus dich jetzt korrigiert und verurteilt. Und ich möchte dazu sprechen, das ist nicht so. Er liebt dich und er sieht dich und er hat Freude an dir. Das sind jetzt einfach so ein paar Eindrücke. Ihr dürft jetzt einfach mal mitnehmen, falls es auf dich zutrifft. Und ihr dürft in der Gebetszeit einfach auf jemanden zugehen oder so. Oder vielleicht beten lassen oder einfach auch nicht. Oder selber prozessieren mit Gott. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt ansprechen. Und zwar, wenn du wie merkst, hey, du brauchst einen Neustart mit Gott. Dann möchte ich dir ermutigen, mach das fest. Wenn du wie merkst, hey, ich bin wie weggekommen auf dem Weg oder ich habe nicht so viel Zeit für Gott oder ich weiß auch nicht, du willst einfach immer neu dein Herz ausrichten, neu dein Herz ausrichten auf den Jesus, dann möchte ich dich um die Mut bitten und dich fragen, ob du mit mir magst aufstehen. Also jetzt aufstehen. So. Und dann würden wir füreinander beten. Ich glaube mega, dass wir hier Family sind und dass wir Brüder und Schwestern sind, die miteinander dürfen einstehen füreinander. Darum, wir haben jetzt einfach kurz Zeit zu überlegen, wenn das auf dich zutrifft, stand doch auf. und richte dein Herz neu auf den Jesus aus. Und dann werden wir noch beten. Hey Jesus, ich danke dir so fest für deine Gegenwart und dass du jetzt einfach da bist, mitten unter uns. Und ja, du siehst unsere Herzen, du weißt, was wir brauchen. Du siehst uns einfach so zutiefst und du kennst uns durch und durch. Und du weißt auch, was uns vielleicht fehlt an Mut, um jetzt aufzustehen, das ist völlig okay. Herr, ich bitte einfach, dass du diesen Personen begegnest im Worship. Ich bete einfach, dass du, Herr, uns heute so einfach eine persönliche Begegnung schenkst. Weil wenn du nicht uns begegnest, wer sonst? Danke, Jesus. Amen.